Hier ist Lora München auf der 92.4.
Hallo, hier ist die Popette Betancourt und ihr hört gerade Radio Uferlos auf 92.4.
Schule vorbei? Lücke zwischen Abi und Studium?
Was willst du mal machen?
Was mit Medien? Am liebsten Journalismus. Aber wie?
Queer Uferlos bei Radio Lora München hilft dir. Mit journalistischen Grundlagen, Inhalten und Technik.
Und mache dein eigenes Radioprogramm.
Alle Infos auf queeruferlos.de und auf Instagram.
Jung, divers, uferlos. Neue Stimmen im Radio. Gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und dem Netzwerk Interaktiv. Kooperationsprojekt-muck.de.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe zuhörende Menschen. Hier sind die Esther und die Karin. Und ihr kennt uns ja schon von Queer Uferlos. Und wir dachten uns, passend zum Frauenmonat aktuell machen wir bei den Ladies einen Podcast. Und es soll das große Überthema, was wir uns ausgesucht haben, sind Generationenunterschiede in der lesbischen, queeren Frauen-Sternchen-Community. Und genau darüber wollen wir 12 Frauen, die ja aus vollkommen unterschiedlichen Generationen kommen, uns austauschen. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
Hallo Esther, danke für die Einladung. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ich mit dir als ältere lesbische Frau mal in diesen Austausch treten darf und dass wir unsere Erfahrungen uns gegenseitig erzählen.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Genau, wir haben ja ein bisschen im Vorfeld gequatscht und du hast mir verraten, dass für dich so 1979 ein ganz wichtiges Jahr ist. Kannst du mir erklären, warum?
Ja, ich habe da angefangen, in Berlin zu studieren. Vorher war ich fast 2 Jahre in den USA und bin da auch sozialisiert worden, politisch lesbisch sozialisiert worden. Und dann kam ich zurück nach Berlin. Und da habe ich dann angefangen, mich umzuschauen, was gibt es eigentlich für Begegnungsorte, was macht die Frauenbewegung in Berlin. Und damals war es natürlich West-Berlin, muss ich dazu sagen. Und ich fand ein Frauenzentrum in West-Berlin und habe mich dann da engagiert.
Und wie muss ich mir die Stimmung vorstellen? Was waren damals Themen, die wichtig gewesen sind?
Nicht nur ich durch meine Zeit in den USA, sondern die ganze Frauenbewegung damals in den Jahren war absolut geprägt von der amerikanischen Gesundheitsfrauenbewegung. Und in Amerika war das große Thema geprägt durch eben Frauengesundheit, den eigenen Körper entdecken. Und es gab Self-Awareness-Gruppen, die sich damit beschäftigt haben, dass wir Frauen zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, ist geschichtlich nicht verbrieft, aber so vom Gefühl her zum ersten Mal überhaupt unseren Körper entdecken. Wir saßen da in der Runde und es war warm. Und haben uns ausgezogen und haben uns gegenseitig einfach auch unsere Klitoris gezeigt. Und es war so bahnbrechend, weil wir das Gefühl hatten, wir dürfen das gar nicht. Das darf dann nur der Mann, also geprägt ja in der Gesellschaft. Und es war ein richtiger Befreiungsakt, sich selbst anzuschauen, auch sich selbst anzufassen und lustvoll auch anzufassen. Das war schon sehr starke Bewegung damals.
Das heißt, es ging um den weiblichen Körper, um Frauengesundheit, um Tabuthemen auch, um das Hervorheben quasi der Klitoris, auch in Bezug auf weibliche Lust. Also da kommt irgendwie viel zusammen, höre ich gerade raus.
Ja, das war auch so. Natürlich war das auch die Zeit der Bewegung 218, Abschaffung 218. Das war auch der weibliche Körper. Also
mein, das hat ja auch was mit Selbstbestimmung über den eigenen Körper als Frau oder als Mensch mit Gebärmutter zu tun.
Ja, also mein Körper gehört mir, war der Slogan. Und das war sehr großer Aufbruch damals.
Also eine Aufbruchsstimmung. Und jetzt bist du ja nicht nur Frau, du bist ja auch eine lesbische Frau. Was hatte das für einen Einfluss auf deinen Feminismus, sage ich jetzt mal? Hattest du andere Frauen damals, an denen du dich orientieren konntest, also lesbische Vorbilder, Role Models? Oder musstest du da deinen Weg selber finden?
Ich hatte keine wirklichen Vorbilder. Damals in Berlin war ich auch kurze Zeit Mitarbeiterin der Zeitschrift Courage. Und die Sibylle Plockstedt, die war halt so die leitende Redakteurin von der Frauenzeitschrift.
Die leitende Redakteurin, auch eine schöne Formulierung.
Ja, es war, damals wurde immer alles in der Gruppe gemacht, ja. Also alleine ging gar nicht und alles in der Gruppe. Und eine Entscheidung wurde immer im Plenum herbeigeführt und am liebsten noch mit Konsens. Also das war auch damals so die Stimmung. Und die Sibylle Plockstedt war sehr ein großes Vorbild dann für mich, wie sie das alles so aufgezogen hat. Und heute wissen wir im Abstand, dass sie das nicht geschafft hat, so wirtschaftlich erfolgreich zu sein wie Alice Schwarzer. Aber sie war für mich immer mehr Vorbild als Alice Schwarzer.
Das heißt quasi eine Chefredakteurin, die da ihre eigene Zeitung rausgebracht hat. Also eine unabhängige Frau, die auch ihre Stimme genutzt hat, war so dein Vorbild.
Ja, und in der Literatur gab es das Buch Rubinrot der Dschungel, das geschrieben von Rita Mae Brown, auch eine Amerikanerin, und das Buch beschreibt so das lesbische Leben und Coming Out in den USA in den 50er Jahren. Und wir lesbischen Frauen, wir haben das alle gelesen und es war wirklich so unser ganz großes, wenn man von Role Model spricht, dann war das Role Model Buch.
Also auch Literatur war eine große Orientierung, sage ich jetzt mal. Was ganz lustig ist, weil du den Titel gerade erwähnt hast, für mein Coming Out war ja die Autobiografie von Frau Volkerts, hat einen großen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, das war irgendwie so der Augenöffner, den ich gebraucht habe, obwohl davor weißt du es ja eh schon, aber und ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch den Rubinroten Dschungel gelesen hat.
Das war das Buch damals. Also das war für uns so wichtig, auch zu erfahren, dass es lesbische Frauen gibt und dass man darüber reden darf. Also wir haben das nicht gemacht, so in der Breite. Und auch im Frauenzentrum war das so, dass die Mehrheit der Frauen waren Heterofrauen, aber die lesbischen Frauen waren diejenigen, die Prozesse vorangebracht haben. Und es war,
that's how we do it.
Es war aber so, dass man dann nicht, dass wir da damals nicht drüber geredet haben. Also es war einfach, ich weiß nicht, ob ich davon Totschweigen sprechen kann. Ja, es wurde nicht darüber geredet und es wurde auch nicht, und das war tatsächlich, hat mich das damals schon ein bisschen geärgert, es war auch nicht unterschieden. Frau war Frau und es war egal, ob ich jetzt lesbisch war oder hetero. Und ich finde, wir lesbischen Frauen haben aber doch noch andere Anliegen als die Heterofrauen. Natürlich ist da vieles deckungsgleich, aber es gibt trotzdem auch andere Anliegen und andere Bedürfnisse.
Das heißt, ich hatte damals schon diese Unsichtbarkeit gewohnt, was ja auch bei uns lesbischen Frauen, nicht binären Lesben, großes Thema ist, dieses, dass du erstmal andere Frauen finden musst, die genauso ticken wie du, weil da wird immer dann im stillen Kämmerchen oder es heißt, sie hatte irgendwie eine enge Freundin. Also es wird immer umschrieben. Also und diese Unsichtbarkeit, die uns ja so ein bisschen verfolgt, das hat dich schon damals, höre ich jetzt so raus, ziemlich gewurmt.
Es hat mich sehr gewurmt, vor allem, weil die Prozesse, ob das jetzt eine neue Gruppe war oder auch, ich war dann sehr engagiert in einem Notruf für vergewaltigte Frauen in Berlin. Der Notruf war auch im Frauenzentrum angesiedelt und hatte da einen Raum, den wir nutzen konnten. Und auch
Gespräche dann?
Ja, Gespräche. Also zu uns kamen dann auch Frauen, die vergewaltigt waren und die wir beraten haben hinsichtlich Legalität und wie man einen Prozess führt. Und wir haben dann auch Anwältinnen vermittelt und wir waren auch politisch aktiv und wir waren quasi auch die Gruppe in Berlin damals, die den Vorstoß gemacht hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein soll.
Ist das ja erst seit 1997?
Genau. Und du merkst, also die Prozesse sind wahnsinnig langwierig, aber letztendlich geht es auf diese Gruppe in Berlin zurück. Wir waren dann mit einer Anwältin sehr eng im Kontakt und haben eben auch politische Arbeit geleistet. Und es war auch im Notruf so, dass die aktivsten Frauen und die Frauen, die politisch was bewegt haben, waren lesbische Frauen, aber da hat niemand drüber geredet.
Das heißt quasi dieses, wir waren da, die Frauenbewegung hat uns quasi viel zu verdanken, sage ich jetzt mal, aber bitte nicht drüber reden.
So war das und auch kein Dank. Also egal, wo man hinguckt, damals jedenfalls, heute ist es wahrscheinlich genauso noch. Also damals Wortführerin, sage ich jetzt mal so, auch diese Anwältin war lesbisch, die Wortführerin bei diesem konkreten Beispiel jetzt, waren alle lesbisch und es waren aber sprachlich Frauen so und die Lesben kamen nicht vor.
Nein, aber das feministische Engagement von lesbischen Frauen einfach systematisch unsichtbar gemacht wird, wahrscheinlich auch, weil Intersektionalität oder intersektionaler Feminismus kam ja erst dann viel später auf. Auch Audre Lorde hatte ja zum Beispiel sehr viel bewegt. Oder auch andere Frauen. Das heißt, das war alles so ein Topf, Frau sein.
Das war alles ein Topf. Und wo du das Audre Lorde erwähnst, unsere Bibel war Simone de Beauvoir. Wir werden nicht als Mädchen geboren, sondern wir werden zu Mädchen gemacht. Und das hatte jede gelesen. Und
du meinst das andere Geschlecht?
Ja, Beauvoir? Genau. Ja, genau. Und dieser Kernsatz, aber das war...
Genau, du wirst nicht als Frau geboren, du wirst dazu gemacht.
Ja.
Ich glaube, können wir sagen, ist eine rote Linie.
Eine rote Linie, ja.
Das zieht sich bis heute
durch. Ja, so ist es.
Der Satz hat eine Gültigkeit bis heute. Jetzt haben wir ja ganz viel darüber geredet, wie das so in der feministischen Frauenbewegung war und du hast ja auch Literatur erwähnt. Gab es damals Repräsentation in Filmen? Weil wenn ich jetzt so an meine Generation denke, dann denke ich an noch ein bisschen früher die L-Word. Ich denke an Orange is the New Black. Ich denke an How to Get Away with Murder. Ich denke an Carol. Gibt es jetzt auch die Verfilmung mit Kate Blanchett, How to Get Away with Murder, ist Viola Davis, ich liebe sie. Und was ich auch gut fand aus den 90ern war, kennst du Kaffee, Milch und Zucker mit Whoopi Goldberg? Große Filmempfehlung an dieser Stelle, auch an alle, die zuhören. Der Film ist grandios, ich habe Rotz und Wasser geheult. Wie war das damals? Fanden lesbische Frauen im Film statt?
Es fand nicht statt. Es gab eine große Ausnahme und das war der Film Mädchen in Uniform. Der war aus
Romy Schneider?
Ja, der war aus den 50er Jahren. Und der ist ja auch, also der Stoff ist ja nochmal verfilmt worden, aber diese alte Fassung, also dieser erste Film, das haben wir alle gesehen. Aber darüber hinaus war das überhaupt kein Thema in den Filmen. Also man wusste dann manchmal von Schauspielerinnen, dass die dann lesbisch waren, das ist dann so durchgesickert.
Also Beispiele?
Ja, Ulrike Volkerts.
Geschenkt.
aber das war dann auch schon die einzige, die mir so spontan einfällt. Also es war überhaupt kein Thema, dass lesbische Frauen eben, wenn sie lesbisch waren und im Film eine Figur gespielt haben, dann haben sie das wahrscheinlich auch nicht dem Regisseur und dem Produktionsteam erzählt, dass sie lesbisch waren. Mhm. Weil das war ja auch so eine Stigmatisierung. Und es ist ja im Film auch heute noch so, wenn du mal eine lesbische Frau gespielt hast, dann musst du das immer spielen. Diese Festlegung auf bestimmte Zuschreibungen und das haben und das war, glaube ich, damals noch viel mehr als heute auch in den Köpfen der lesbischen Frauen Karrierekiller. Ob es dann wirklich so gewesen wäre, weiß ich nicht, aber das war die innere Haltung dazu.
Also quasi, weil du dann nicht nur das Schild Frau auf der Stirn hast, sondern auch noch das Schild Lesbe.
Genau.
Mhm. Ja, das ist ja, ich meine, wenn ich jetzt an Act Out denke, da haben sich ja 185 queere Menschen geoutet im SZ-Magazin. Frau Volkers ist auch dabei gewesen mit vielen anderen. Ja, das siehst du ja, dass Queerness auch immer noch ein Karrierestein, also ein Stein, nee, kein Stein, der irgendwas ins Raum bringt, sondern ein Stein, der dir im Weg liegt, sein kann in dieser Branche.
Glaubst du denn, dass es heute anders ist? Frage ich mal zurück.
Dass das heute anders ist. Also, die Schauspielerin, die Karin Gorniak spielt, auch eine Tatort-Kommissarin, nachdem die sich in Act Out geoutet hat, hat sie mal in einem Interview erzählt, dass sie danach viel lesbische Rollen angeboten hat. Die hat ja dann auch in Loving Her mitgespielt. Fand ich auch super süße Serie. Es wurde mal Zeit, ZDF. und ja, Ich glaube, dass sich da nicht so viel verändert hat, leider. Also ich glaube nicht, dass es so extrem ist, wie es damals war, aber ich glaube immer noch, dass es eine Hürde ist, dazu zu stehen.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist ja auch ein Lieblingsthema von mir, letztes Jahr, aber es zieht sich in dieses Jahr, dass wir doch sehr viel Queerwashing haben. Also dass ich denke, ja, die im Vergleich oder analog zu Greenwashing, ja, also die Firmen
Pinkwashing.
Ja, verkaufen einem ja sonst was, weil es irgendwie die Umwelt erhält und wenig CO2-Ausstoß hat. Und so ist es dann auch mit dem Pinkwashing, dass wir so viel darüber reden, dass es ja die größte Selbstverständlichkeit ist. Und was mich persönlich auch ein bisschen ärgert, ist, dass es gibt ja keine kleine Krimiserie mehr ohne eine queere Person, ja, oder dass es ein Thema ist, dass jemand lesbisch oder schwul ist. Und dann finde ich, ist das auch so richtig, mit dem Holzhammer deutlich gemacht. Also so mag ich das dann auch nicht. Aber ich glaube, da wird viel mehr geredet, dass es ja ganz selbstverständlich ist, als tatsächlich da Wahrheit dahinter steckt.
Kannst du es noch ein bisschen ausführen, was dich an den Figuren stört?
Mich stört einfach, dass es so Schema F ist. Also ich gucke ganz gerne Krimis, also ich liebe Krimis und das entspannt mich und es ist egal, welche Krimiform, in welchem Land, in auch regionale Krimis, Norddeutschland oder Schwaben oder so, es gibt immer die eine schwule, lesbische Figur, die dann auch Thema ist. Und ich finde es dann einfach so, aha, das ist, also ich bin ja von Beruf Dramaturgin, Schauspieldramaturgin und ich weiß, wie man Drehbuch schreibt, ich weiß, wie man Spannungsbogen aufbaut, ich weiß, welche Figuren man braucht, um gute, auch ein Krimi zu machen. Und dann setzt mein Dramaturgenhirn ein und sagt, aha, da haben wir es wieder, ja, die schwule Figur.
Also findest du es so ein bisschen aufgesetzt?
Ich finde es total aufgesetzt im Moment.
Erzwungen und nicht erzwungen, authentisch.
Ja.
Mhm, so als hättest du so eine Liste, wo du sagst, die marginalisierte Gruppe, die marginalisierte Gruppe. Also ich meine, wenn ich so an die ersten Filme denke mit lesbischer Repräsentation, ich glaube, die erste war wirklich so Wilma in den wilden Hühnern. Kannst du dich da noch dran?
Nee.
Okay. Cornelia Funke, eigentlich ganz, ganz süß gemacht. Es war halt die klassische Coming-out-Geschichte, aber es waren halt die 2010er, also wir wollen nicht so hart sein. Es hat eine Rolle gespielt und das fand ich echt ganz schön. Und was mich vor meinem Coming-out als Teenie-Mädchen wirklich immer geschockt hat, in den 2010ern sind ja diese ganzen Gay-Dramen gedreht worden. Und das heißt, du hattest nie Frauen, die Frauen lieben, die damit irgendwie glücklich geworden sind, sondern es hat immer in der Katastrophe geendet. Entschuldigung. Entweder verprügelt, ermordet, Gewalt in irgendeiner Form. Also es hat nie gut geendet. Und das finde ich so schlimm, weil es ja dein Selbstbild, gerade wenn du irgendwie denkst, gehöre ich da irgendwie dazu oder was fühle ich eigentlich gegenüber anderen Frauen? Und dann siehst du irgendwie, das ist so, das ist quasi dann, mach dich darauf gefasst. Dann bist du auch so, ja, danke für gar nichts. Ich glaube, ich bin mal still. So dieses, was ich meine, es prägt total dein Selbstbild, weil du dich ja irgendwie damit verbunden fühlst, ohne zu wissen, warum eigentlich. Also so ging es mir oft mit lesbischen Figuren in Filmen, dass ich mich in Straight Women, ich konnte mich nicht sehen, weil ich gemerkt habe, das ist eine andere Art Weiblichkeit, ohne es irgendwie werten zu wollen, um Gottes Willen. Aber es war anders. Und wenn ich eine queere Frau gesehen habe, war immer so, ich hatte eine Connection zu ihr und konnte mich mit der anderen Frau identifizieren als Teenie-Mädchen, ohne zu wissen, warum. Und ich glaube, dass diese Selbstbildprägung total schlimm ist.
Das erinnert mich daran, dass also damals eben so in den 80ern in Berlin war, dass die Frau in den Filmen oder auch in den Theaterspielen Stücken per se, also am Ende des Theaterstücks ist immer die Frau gestorben. Und das haben wir auch angeprangert. Und wenn du das sagst, dann ist vielleicht das auch direkt auf die lesbische Frau übergegangen, dass es immer Katastrophe ist und immer schlecht endet.
Ich glaube absolut, weil es ist dieses, uns wird ja immer abgesprochen, dass wir richtige Frauen sind, was auch immer richtige Frauen sind. Und dann ist es so quasi, ja, mit ihr kann ich es ja machen. Also da gibt es ja dieses Ding, es gibt ja diesen blöden Satz, ich schlage keine Mädchen. Aber ich glaube, wenn Männer eine Frau sehen, die nicht in ihr patriarchal geprägtes sexistisches Bild von Weiblichkeit passt, haben sie trotzdem zu. Und das ist der Punkt, dass ich glaube, diese patriarchale Gewalt, die lesbische Frauen dann auf der Leinwand erleben und erlebt haben, die ja leider auch eine reale Komponente hat, wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann glaube ich, dass das so ein Ding ist. Es ist ja eh keine richtige Frau, mit der kann ich es ja machen, als Regisseur.
Da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass die Hetero-Welt aufgewacht ist, also in Filmen und Theater auch Stücken, dass es nicht richtig ist, dass die Frau immer am Ende stirbt, aber da es ja der dramatische Höhepunkt ist und das ist ja auch so ein gekonnter Schluss ist, haben sie diese Funktion jetzt den lesbischen und schwulen Männern auch übertragen, den lesbischen Frauen viel mehr, weil mit denen können sie es ja machen. Da, die haben ja auch keinen, die lesbischen Frauen, und da sind wir wieder beim Thema Unsichtbarkeit, die lesbischen Frauen haben ja keine Sichtbarkeit und ich finde auch bis heute nicht wirklich.
Nein, weil ja weibliche Sexualität findet ja immer im Schatten des Patriarchats statt, sage ich jetzt mal. Und ich habe so oft das Gefühl, dass es schon für eine Hetero-Frau extrem schwer ist, sich davon frei zu machen, weil du ja, es gibt so viele Strukturen, die dich, gerade wenn du mit Männern eine Beziehung eingehst, an ihn, von ihm abhängig machen auf verschiedenen Ebenen. Sei es in der Kindererziehung, sei es finanziell, emotional, etc., etc., etc. Es gab jetzt vor kurzem eine Studie, die belegt hat, dass Männer für Frauen doppelt so anstrengend sind wie Kinder. Denk darüber nach. Und ich glaube, bei uns lesbischen Frauen ist es so, sie können unsere Sexualität nicht kontrollieren, weil die ist unabhängig von ihnen. Also kontrollieren sie, also produzieren sie Lesbenpornos, die vollkommen unrealistisch sind. Weil dann können sie zu denen wenigstens masturbieren. Entschuldige die Ausdrucksweise.
Ja, da gebe ich dir wirklich recht, dass wenn lesbische Frauen vorkommen als Figuren in Filmen, dann ist es doch sehr oft dieser Aspekt, dass die Männer sich darauf einen runterholen.
Also, ja, es ist kompletter Male Gaze.
Ja.
Und das fand ich Das fand ich, wie gesagt, an Serien wie Orange is the New Black so erfrischend, dass du das Gefühl hattest, die Frauen, egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche Sexualität, welche Geschlechtsidentität, sie sind für sich da und nicht für Männer. Und das hat, glaube ich, die Serie auch so authentisch gemacht. Und ich finde, du merkst es immer, ob eine Frau was geschrieben, produziert hat, weil das eine ganz andere Art ist zu erzählen.
Das stimmt. Also da gebe ich dir absolut recht. Also auch nochmal im Rückgriff auf die Geschichte. 83 habe ich mit anderen Frauen eine Arbeitsgruppe gegründet, Frauen im Theater. Und unser Leitsatz war, provokant gestellt, wie viele Frauenstücke passen auf einen Dramaturgenschreibtisch? Und es war dann wirklich eins oder eigentlich gar keins, weil Stücke von Frauen hatten nicht die Akzeptanz und haben sie heute auch noch nicht, muss man auch sagen, weil 70%, 80% ist heute auch immer noch von Männern geschrieben. Aber es hat sich ein bisschen was verändert. Also das muss ich schon sagen. Also, und dann, apropos Vorbilder, dann war es eben, fing Elfriede Jelinek dann eben auch an, ihre Stücke öffentlich zu machen. Und gerade auch wurde sie in Berlin viel gespielt.
Mhm. Was hat die für Stücke gemacht? Mir sagt der Name jetzt nichts.
Die hat Stücke gemacht, also hier in München habe ich von ihr zum Schluss gesehen, das zweitletzte, das Mädchen, da hat sie eben ein Stück gemacht über die Anführerin der rechtsradikalen Gruppe, das in der damaligen DDR noch. Und Elfriede Jelinek ist eine Wortkünstlerin und sie hat weibliche Sexualität auch thematisiert auf der Bühne.
Also quasi eine feministische Theaterregisseurin.
Sie ist Autorin. Also, ja, eine feministische Theaterautorin.
Ich glaub, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, das war das, was mich in Kaffeemilch und Zucker so unglaublich berührt hat, dass es zum einen, dass ich zum, nicht ganz zum ersten Mal, aber in der Darstellung zum ersten Mal gesehen habe, dass quasi patriarchale Gewalt und Sexismus und Homofeindlichkeit gegen uns ist ein Thema, aber wir werden nicht darauf reduziert. Und ich fand gerade die Art, wie Whoopi Goldberg, die Sängerin, die sie in dem Film gespielt hat, die war so sensibel, diese kleinen Szenen, wenn die jüngere Frau mit dem Typen tanzt und sie sitzt einfach nur daneben und trinkt ihr Bier und guckt sie an. Das waren so Kleinigkeiten. Und es waren unabhängige, selbstbewusste Frauen. Und wie gesagt, patriarchale Gewalt kam vor, aber es war nicht diese Passivität, die mich oft so ankotzt und die dich dann so ohnmächtig werden lässt, sondern es waren Frauen, die für sich eingestanden sind und gerade lesbische Frauen, die für sich, also die Figuren, die für sich eingestanden sind und das fand ich sehr schön. Also ich saß vor diesem Film, mir sind die Augen übergegangen und meine Eltern dachten sich nur, was ist jetzt mit ihr los?
Ja, das ist auch ganz wichtig. Mir ist gerade noch was eingefallen, auch ein Riesenvorbild, auch eine Theaterautorin, Engländerin, Carol Churchill. Und sie hat auch in den 80er Jahren ein Stück geschrieben, das hieß Der siebte Himmel. Und was sie da macht, ist das Thema Intersektionalität aufgreifen. Und postuliert sozusagen das Thema, dass die Menschen mit People of Color, wie wir das heute sagen, und Schwule und Lesben und eben auch Menschen, die in den quasi Entwicklungsländern leben, dass die alle gleichermaßen diskriminiert werden, weil sie eben nicht weiß, männlich und gebildet sind. Und das ist schon auch da in der Zeit, in den 80er Jahren, war das schon sehr bahnbrechend.
Also ich glaube, dass es zwischen Diskriminierung sehr viele Unterschiede gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass eine Person nicht nur auf eine Weise marginalisiert sein kann, sondern dass Diskriminierung auf mehreren Ebenen stattfinden kann, weil es sich ja, wenn du so ganz enge Schubladen aufmachst, in Anführungsstrichen, dann fühlen sich ja Menschen, die in beide Schubladen passen, wo gehören die denn eigentlich hin? Und die können ja ihre Identität nicht splitten und sagen, ich kann ja auch nicht sagen, heute setze ich mich mal in die Frauenschublade und morgen in die Lesbenschublade. Nein, weil in jeder Sekunde meines Lebens bin ich ja eine queere Frau. Und das gehört ja, das gehört immer zusammen, auch wenn ich sexistische Sprüche bekomme. Natürlich kann es ein nur sexistischer Spruch sein, aber oft kommen ja dann Homofeindlichkeit und Sexismus. Ich nenne es ein bisschen, ich habe mir da irgendwann Spaß draus gemacht und nenne es einfach Homosexismus, weil es genau das ist, weil ich es nicht separieren kann.
Also ich stimme dir zu, dass das ein großes Thema ist. Was jetzt reden wir aber über die Vergangenheit. Also jetzt auch mit Carol Churchill, das war halt so das erste Stück, ja, was es überhaupt thematisiert
hat. Das Thema mal ja,
und
schon richtig verstanden.
Und was denkst du denn heute? Ist es immer noch so oder gibt es Veränderungen zum Positiven?
Genau?
Also so diese Diskriminierung auf vielen Ebenen.
Schule vorbei, Lücke zwischen Abi und Studium?
Was willst du mal machen?
Was mit Medien? Am liebsten Journalismus. Aber wie?
Queer Uferlos bei Radio Lora München hilft dir. Mit journalistischen Grundlagen, Inhalten und Technik.
Und mache dein eigenes Radioprogramm.
Alle Infos auf queeruferlos.de und auf Instagram.
Jung, divers, uferlos. Neue Stimmen im Radio. Gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und dem Netzwerk Interaktiv. Kooperationsprojekt t-muck.de.